Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören. Folge 155 des Gadgetfunk. Herzlich willkommen zurück bei unserer kleinen Podcast-Show und herzlich willkommen in unserer sechsten Saison, Heiko. Bist gut rübergekommen.
Carsten, ich grüße dich. Es ist wirklich schon unsere sechste Saison.
Das ist hier unglaublich. Ich glaube, es ist die sechste Saison des Gadgetfunk, aber unsere fünfte auf jeden Fall. Ich habe eben meine Archive durchwühlt und unsere gemeinsame erste Aufnahme war am 22.03.19. Aber es gab davor schon welche und die gehen ins Jahr 2018 zurück.
Nun gut. Ja, aber zurück zu deiner Frage. Ich bin ganz gut rübergekommen. Relativ entspannt nach den Weihnachtsfeiertagen und nach den sogenannten zwischen den Jahren. Ist auch so ein lustiger Begriff eigentlich. War alles okay. Nichts Extraordinäres,
ja. Ja, was ist schon extraordinär? Das sollen die jungen Leute machen. Extraordinäre Dinge.
Ja. Hey,
same hier. Wir haben ja das große Glück, da oben eine Terrasse zu haben. Und das war dann wie jedes Jahr, nicht? Irgendwie bis 12 Uhr zweisam gemeinsam Zeit verbracht. Und dann ist es immer ganz schön hoch auf die Hausterrasse gegangen und da kannst du dann das ganze Tal, die ganzen Täler abgucken. Und es ist immer genau, wenn das Dorf links von Eichstätt gerade nachlädt, dann schießen die rechts und andersrum. Und auf die Weise ist das immer ganz schön.
Ja, wunderbar. Ah. Das ist doch, hört sich doch fast romantisch an, ja.
Ja, total. Und keinen einzigen Böller selber, weil ich darf ja eh nicht schießen. Also von daher bin ich ein reiner
Ein Connoisseur, ein Konsument.
Ein Connoisseur, ein Zuschauer, genau. Nee, aber das ist schön.
Ja, ich muss mich ja an der Stelle, muss ich mich ja schon outen, dass ich möchte ich sagen, meine Tochter hat mich genötigt, ein bisschen Feuerwerk zu kaufen. So viel war gar nicht nötig, um mich zu nötigen. So ein bisschen geknallt haben wir dann schon, muss ich sagen. Ja. Ich fand es aber höchst interessant bei den Sortimentsauswahlen in den einzelnen Einzelhandelsketten. So die klassischen Raketen nehmen immer mehr ab und diese lustigen Batterien nehmen immer mehr Raum ein. Und hat schon seinen Vorteil, ja, wo du sonst 10-mal die Griffe an 20 Raketen verbrannt hast beim Abschießen. Und wenn die Flasche nicht umgefallen ist, dann machst du bei diesen komischen Boxen halt nur eine Zündschnur an, hast 20 Schuss oder so und dann war's das. Das ist sehr komfortabel.
Konsumentenfreundlich. Ich habe tatsächlich an dich denken müssen, weil die Theorie hast du mir ja letztes Jahr schon erzählt. Und dann drum habe ich ein bisschen drauf geachtet und ich unterstütze deine These, dass die Batterien im Vormarsch sind, weil, also ich habe es ausgemacht an der Qualität der Feuerwerke und das eine ist ja, weißt du, Rakete, Bang, aber wenn du siehst, wie geil aufeinander abgestimmt die, ja, fast schon Choreografien sind, dann steckt da ziemlich wahrscheinlich eine Batterie dahinter. Und das vor allem, wenn es dann immer in diesem Goldregen endet, dann glaube ich, ist das ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ja.
Ja.
Und ich sag dir, die links da im Dorf, die hatten ein paar Batterien aufgefahren.
Ja, ich muss ja zugeben, wir haben uns dieses Jahr einen wirklich sehr schönen Aussichtspunkt oder Standort für 12 Uhr gesucht gehabt, bei uns oben im Feld, mitten in den Weinbergen, wo du halt einen wunderbaren Blick von rechts angefangen mit Darmstadt über Frankfurt, Wiesbaden, Mainz hast. Und das war schon imposant gewesen, ja. Und gefühlt würde ich sagen, Frankfurt hat gewonnen.
Gegen Mainz?
Gegen, ja, auf jeden Fall, ja, gegen das ganze Rhein-Main-Gebiet.
Ja, hätte ich jetzt, also der Tipp liegt nahe, oder? Es sind ja auch mehr dort.
Es sind noch ein paar mehr da, ja. Wobei ich glaube, so in der Stadt selbst leben ja, glaube ich, auch gar nicht so viele in Downtown Frankfurt. Die meisten pendeln ja.
Also
auch,
da darfst du mit mir nicht reden. Ich kenne Frankfurt nur vom Durchfahren und einmal ein bisschen am Bahnhof Zeit verbracht. Aber was ich so höre, wenn das wirklich so ein krasser Bankendistrikt ist, Downtown, dann wird da nicht viel Leben sein nach Öffnungszeiten.
Nee, ist in der Tat so. Ist in der Tat so. Aber gut. Ja, von daher, ja, haben wir da auch optisch ein bisschen was geboten bekommen.
Ja.
Ja. Wie gesagt, war ein schöner Abend hier mit ein paar Nachbarn und Freunden und von daher ist alles ganz entspannt.
Ja, genau. Und mit nur ein bisschen Schädel und also das hat schon auch alles seine Vorteile.
War alles schon mal schlimmer gewesen. Hätte auch schlimmer kommen können, ja.
War schon mal schmerzhafter. Und jetzt ist die große Krux wieder, sich das neue Datum zu merken.
Ja, das zum
Bin schon
einen.
bei den ersten Mails drauf
Echt?
reingefallen.
Nee, bisher,
Das
ja. Ich habe
2024 sich angewöhnen.
noch gar keine Mails groß geschrieben dieses Jahr. Fällt mir gerade so auf. Aber hast du das auch? Ich hab das in jungen Kinder- und Jugendjahren noch mehr gehabt und jetzt stellt sich das Gefühl wieder so ein bisschen ein. So die gefühlt waren in der Vergangenheit die ungeraden Jahreszahlen immer die doofen Jahre. Und die geraden Jahre waren irgendwie immer ein bisschen besser gefühlt oder haben sich positiver angefühlt. Kennst du sowas?
Ich kenne die Theorie, weil ich sie selber aufgestellt habe, weil ich grundsätzlich gerade Zahlen lieber mag als ungerade. Darum fühle ich mich in geraden Jahren tendenziell, aber ich glaube, das ist ein Quatsch.
Ich glaube auch, aber irgendwie hat sich der Gedanke mir wieder mal aufgedrängt. Vielleicht ist auch die Hoffnung, die zuletzt stirbt, ja, dass einfach nach einem nicht so coolen Jahr dann einfach wieder ein bisschen besseres Jahr kommt. Auch
Ja,
wenn
die
die
alte
Vorzeichen jetzt
Sinuskurve,
alle nicht
ne?
so ganz optimal sind für das, was jetzt kommt.
Ja,
Aber.
wir hatten so ein ähnliches Gespräch ja auch schon. War es dieses Jahr oder war es letztes? Das hört sich immer so geil an. Letztes Jahr haben wir drüber geredet, also vor 2 Tagen. Wo ich meinte, so schlimm war das Jahr ja gar nicht, weil ich froh war nach, also weißt du, wie es bei mir drauf und drüber gegangen ist. Mit ein paar Ausnahmen ein halbwegs normales Jahr gehabt zu haben auf privater Ebene. Und dann hast du so nur so ein paar Stichworte geopolitisch in den Raum geworfen. Auf einmal war ich mir gar nicht mehr so sicher, dass das Jahr okay war. Also
Ja, das eine ist ja die persönliche Wahrnehmung, wie du schon gesagt hast, mit den persönlichen Themen und das andere sind ja die globalen oder
genau.
gesellschaftlichen Herausforderungen, die uns ans Haus stehen.
Gesellschaftlich und global wird mir Angst und Bange, wenn ich nach vorgucke, und ich hoffe trotzdem, dass es auf privater Ebene okay werden kann. Ja. Ich habe jetzt nach Jahren des Hin und Hers mit Steuerberatern und Finanzämtern, schaut so aus, als ob ich zum ersten Mal richtig planen könnte, was die von mir wollen werden.
Sehr schön.
Und ich hoffe, dass es dann auch dabei bleibt am Jahresende. Das heißt, das war ja immer so ein bisschen meine Krux hier mit der Selbstständigkeit. Und dann hatten sie ein relativ gutes Jahr, auf das sich das Finanzamt bezogen hat, wobei sich bei mir ein paar Sachen geändert haben. Und ja, das ist dann halt doof, wenn du weniger verdienst als im Vorjahr.
Du aber höchst genauso
Aber
veranschlagt bist, ja.
genau dieses Jahr, in dem du halbwegs gut verdient hast, immer noch als Basisstock genommen wird für deine Zahlungen, vor allem für die Rückzahlung. Ja, da habe ich dir schon genug in den Ohren gelegen
Alles gut,
mit dem
alles gut.
Thema. Und es schaut so aus, als ob ich jetzt einen Wert hätte, nach dem ich mich richten könnte, was schon mal ein kleiner Vorteil ist. Auch wenn mir der Wert nicht gefällt, aber das steht auf einem anderen Blatt Papier.
Dann aber toi, toi, toi. Ja, dann drücken wir uns all die Daumen, dass wir den privaten wie gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen gewachsen sein werden. Ja.
Du, ich versuche das bloß noch auf privat zu sehen, weil an der Wahl in Amerika, in Sachsen und was weiß ich wo, kann ich nicht viel Anteil nehmen. Also Anteil nehmen schon, aber ich habe da keine Karten drin. Da kann man nur hoffen auf
Ja,
ein paar gescheite
gut.
Menschen.
Die Wahl also die anstehenden, was sind es, 2 oder 3 Wahlen jetzt in diesem
Drei
Jahr?
Wahlen
Drei
in
Wahlen,
den
ne?
sogenannten neuen Bundesländern, ja.
Diese formerly known as. Ja, das ist ja einfach nur da wird gezeigt, was gerade politisch auch passiert und gesellschaftlich. Ich glaube, es ist aber auch einfach wichtig, dass jeder von uns einfach jeden Tag und überall da, wo er wirkt und ist, ja, einfach probiert, gegen das, was da auf uns zuschwappt, anzugehen. Ja. In welcher Form auch immer. Ja. Aber das... lass uns nicht über politische Dinge reden, weil sonst habe ich gleich einen ganz schlechten...
Wollte ich ja eigentlich nicht. Aber es bleibt halt nicht aus. Drum eben diese scharfe Trennung in privat und das waren ja bloß die kleinen Fässer, die ich aufgemacht habe. Da gibt es ja noch viel größere. Ja, drum ein guter Mensch bleiben, gesund bleiben und die Familie. Und das ist das, was ich natürlich euch da draußen auch allen wünsche. Und den Rest wuppen wir dann schon gemeinschaftlich so oder so.
Jawohl, jawohl, jawohl. Aber es nutzte nichts, aber nach einer Woche Zwangsurlaub, war es gar nicht, ich war echt krank nach Corona vor Weihnachten, jetzt den Urlaubstagen, stürzen wir uns doch wieder mal in die Themen des Alltags. Ja.
Ja, ich habe einen habe ich noch, weil die zum Jahreswechsel muss die Frage natürlich kommen, die nach den Vorsätzen. Hast du welche?
Ach, viele, die ich jetzt hier, wenn ich kundtun möchte.
Okay. Ja, fair enough.
Nein, es geht. Hat, als wichtig ist jedes Ziel, was ich mir genommen habe, so zu setzen, dass es auch ein Stück weit erreichbar ist. Ja, nicht, dass man sich direkt die Enttäuschung für zu hoch gesteckte Ziele dann eintritt. Welche Ziele das sind? Nein, das ist die Klassiker, ne? Mehr bewegen, weniger konsumieren, ein bisschen mehr auf Dinge achten. Gesundheit ist natürlich relativ wichtig und alles andere kommt beim Bügeln. Ne? Manche Dinge kannst du
alles nicht. Andere kommt beim Bügeln, das gefällt mir. Gell? Okay. Ja. Na, ich habe tatsächlich auch drüber nachgedacht und habe ähnlich wie du gesagt, es bringt nichts. Das Einzige, was ich auch proaktiv beeinflussen kann, ist vielleicht ein bisschen aktiver zu werden.
Ja, das ist doch schon mal was.
Hängt zu großen Teilen an mir, aber nicht nur. Da muss natürlich müssen ein paar andere Umstände.
Soll ich dir was sagen, was das Vertrackte ist mit diesen Vorsätzen fürs neue Jahr? Das hängt meistens mit einem selbst zusammen.
Ja, sehr, sehr viel.
Verrückt aber auch.
Ja, na okay, dann. Ich könnte dich auf diesen Mac bewegen, sagt mein Mac mir gerade, aber das lass mal, das funktioniert gerade alles so fein. Never touch running hardware und...
liebe Hörerschaft, es ist ja ein Audioformat. Ich würde euch gern irgendwie probieren wiederzugeben, wie die FaceTime-Verbindung mit Carsten gerade aussieht. Aber ich glaube, er möchte mich einfach nicht mehr sehen, denn ich sehe nur seine Decke.
Ich gucke gerade, ist das überhaupt die Decke? Ich dachte eigentlich, das Telefon ist verrutscht.
Ja, irgendwie wollte Carstens Discord heute nicht so, wie wir wollten. Von daher muss man ein bisschen improvisieren. Ich hoffe, es hat auf die Aufnahme später keinen Einfluss.
Aber ich musste, das muss ich zu meiner Rechtfertigung natürlich hier noch anbringen. Ich musste mein Telefon verlegen, weil da, wo mein MagSafe-Ständer steht, lacht sich Heiko immer tot über mich. Ja. Also eine maximal ungünstige Perspektive, mehr sage ich nicht. Aber wir kriegen das schon
alles gut
durch.
Aber wo du bei den Vorsätzen für 2024 warst, beziehungsweise was wird uns in 2024 bewegen? Und da hat der gute Spiegel das Ganze für die Arbeitswelt mal so ein bisschen auf den Prüfstand gestellt oder die aktuellen Themen und Diskussionen mal ein bisschen auf den Punkt gebracht, was 2024 so auf die vor allem Bildschirmarbeitswelt zukommen wird oder auch nicht. Hast du den Artikel gelesen, Carsten?
Nee, ich habe den vorhin erst entdeckt und da hattest du ihn schon in den Shownotes verschownotet.
Du hast ihn dazu genötigt, ihn in die Shownotes aufzunehmen.
No, auch das werden wir jetzt nicht on-air ausdiskutieren.
Ich habe mich dazu genötigt gefühlt, ja. Das heißt auch eigentlich, dass du mich dazu genötigt hast. Das ist die schon etwas längere, schwelende Diskussion zwischen diversen Arbeitnehmerverbünden und sehr intelligenten Menschen und Arbeitnehmerverbänden. was das Thema Arbeitszeit, Homeoffice, Präsenz im Büro angeht. Und ich glaube, diese Punkte werden, diese ganze Debatte werden einige Arbeitgeber oder viele Arbeitgeber das ganze Jahr durchbegleiten. Da der Spiegel, glaube ich, nicht so verkehrt bei seiner Aussage Prognose. Oder bei seiner Theorie. Du als fleischgewordenes Beispiel für ich arbeite von zu Hause aus, was denkst du denn über diese Diskussion?
Also ich, egoistisch wie ich bin, denke ich natürlich erstmal an mich. Ich denke mal, für mich persönlich wird sich relativ wenig ändern. Tatsächlich habe ich schon öfter gelesen, dass der Trend, die Homeoffice-Regel wieder zu entlockern, wohl uns allen ins Haus steht. Wobei ich es nicht, also rein subjektiv logisch nicht so ganz nachvollziehen kann, warum das so ist. Aber ja, ich meine, hatten wir auch hier in der Sendung schon häufiger. Es gibt natürlich auch Vorteile, wenn man sich in echt sieht, ne?
Definitiv. Und ja, wir haben schon auch während der Corona-Zeit öfters drüber gesprochen. Ich sehe das ja auch ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite ist es natürlich, kann ich den Pendler verstehen, der jetzt, nehmen wir jetzt hier mal das Rhein-Main-Gebiet als Beispiel, du arbeitest, wohnst irgendwo im rheinhessischen Hinterland und arbeitest in Frankfurt und hast halt jeden Tag eine Stunde hin und zurück. Kann man sagen. Ja. Kann man machen, muss man aber nicht. Könnte ich vielleicht auch von zu Hause aus machen. Auf der anderen Seite, wie viel Nestwärme und ich sag mal, unterschwelliger Kommunikationsfluss geht verloren, wenn du nicht in einem Team zusammensitzt oder im Büro mit deinen Kollegen bist. Kann man das gegeneinander aufrechnen? Das eine ist natürlich die persönliche Zeit, die man spart. Auf der anderen Seite, wie wertig sind die Kaffeemaschinen oder Zigarettengespräche auf der anderen Seite? Wie wichtig ist unterschwellig vielleicht doch das soziale Framework, was dir ja so ein Bürotag gibt gegenüber einem Homeoffice-Tag auf Bird. Ja. Ich glaube, das ist sehr, sehr vielschichtig und da muss glaube ich, jedes Unternehmen und vor allem jede Abteilung auch die eigene Pace und den eigenen Weg finden. Das wirst du, glaube ich, sehr unschön mit der groben Kelle auf alle Bereiche der Arbeitswelt verteilen können oder umregen können.
Ja, ist so. Und dann kommt es natürlich immer noch auf die Menschen selber drauf an. Also ich habe genug Artikel gelesen, die meinten, meine Produktivität ist extrem gestiegen durch Homeoffice. Ja, und ich kenne auch Leute, habe ich schon genug mitbekommen, die es schaffen, maximal unproduktiv vor Ort in der Firma zu sein.
Ja, das ist.
Und ganz am Ende vom Tag hängt es natürlich auch von der Branche, in der du dich bewegst, ab, weil irgendwo ist es natürlich eine Luxusdiskussion. Weil was sollen denn all die Dienstleister zu dem Thema sagen? Ja, die Menschen, die in den Geschäften stehen, die Menschen, die dafür sorgen, dass die Infrastruktur passt, die Busfahrer, und so weiter und so fort. Ne? Der Mann von der Dekra.
Ja, ich bin da auch vollkommen, ich verfolge das mit großem Interesse. Kann aber auch keine Lanze für nur Homeoffice brechen und für eine hundertprozentige Präsenzpflicht im Büro, da wo nötig, ja, for sure, dann muss man das nicht diskutieren, wenn andere Wege möglich sind und dass, ich sag mal, dem Mitarbeiter auch eine gewisse Flexibilität mit anderen Punkten gibt, auch okay. Ja, es ist, wie gesagt, pauschalisieren ist da, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Und es wird immer eine Fall-zu-Fall-Entscheidung sein am Ende vom Tag, ja.
Und da, wo es möglich ist, ist es halt tatsächlich zum gewissen Grad Luxus. Das darf man bei der ganzen Diskussion nie vergessen. Eben angesprochen. Wir haben es uns. Wir waren heute essen. Running Sushi, sehr, sehr, sehr geil. Haben wir uns mal gegönnt zum neuen Jahr. Und da sind mir unter anderem ist mir halt die Restaurant-Crew aufgefallen, wie die da Schwerstarbeit Arbeit leistet man, Schwerstarbeit geleistet haben. Und dann eben auch, weil hier in Eichstätt Gastronomie ist halt echt ein toter Hund, wird immer weniger. Ja, warum? Weil sie keine Leute finden. Und da ist mir das dann auch mal wieder bewusst geworden, wie groß die Schere eigentlich ist. Weißt du, auf der einen Seite rennen wir hier rum und schreien nach der 4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich.
Gut, dass du es sagst, ja.
Auf der anderen Seite siehst du dann wieder wirklich hinter der Bar fünf Leute unter Hochdruck arbeiten, dass der ganze Bums auf das Running Sushi Band kommt, damit ich meine Kokossuppe rechtzeitig krieg. Und das ist halt auch wieder so eine krasse Diskrepanz in dem ganzen Ding und parallel, also Eichstätt sollte man jetzt nicht als Maßstab nehmen, aber gastronomisch haben die hier nicht den Parmesan erfunden, sondern ganz im Gegenteil. Ja, das ist Wahnsinn. Also, und wie gesagt, dann siehst du die da hardcore rödeln und dann siehst du wieder, wir wollen hier noch mehr Tarifarbeit und weniger arbeiten und 38 Stunden oder 4 Tage bei vollem Lohnausgleich. Das ist ein Problem, das ich zum Glück nicht lösen muss und mir es auch nicht zutrauen würde, weil es wirklich absolut krass ist.
Ja, aber die Diskussionen werden halt auf alle, wie soll ich sagen, ja, alle Menschen mit Personalverantwortung und Geschäftsführer und Firmeninhaber zukommen. Und ja, wie, also aus der Sicht eines mittelständischen Unternehmers, ja, wenn jetzt mein Mitarbeiter auf mich zukommen würde, würde sagen, Chef, was hältst du denn von der 4-Tage-Woche? Dann wäre der erste Impuls natürlich sagen, naja gut, dann bist du nicht ausgerastet. Was ja auch nicht von der Hand zu weisen ist, ja. Also, ne, als mal in ein Bild gepackt, ja, der gute Meister Röhrig von Werner, ja, wie frisst du meine Kohlen? Ich kann die Arbeitgeber oder die Unternehmer schon ein Stück weit verstehen, dass solche Diskussionen sich ja natürlich erstmal vollkommen ab absurdum anhören, ja. Das wird noch höchst interessant und
da musst du halt andere Faktoren mit einrechnen, aber es ist auch schwer genug, sowas wie Produktivität wirklich in ein Excel-Sheet gepackt zu bekommen, nicht? Wer ist wie effektiv? Und ich kann mir schon vorstellen, dass Leute, die weniger krank sind und motivierter und eventuell konzentrierter 4 Tage lang an ihr Tagwerk rangehen, genauso viel schaffen wie andere, die 5 Tage eher einen lockeren Ansatz pflegen.
Nur
wie willst du das nachweisen? Ja. Und darfst du auch nie vergessen, diese 8 Stunden, 5 Tage die Woche, wer hat sich das ausgedacht? Das ist, ja.
Ja, ne? Ja, jetzt die Denksportaufgabe für alle Zuhörenden. Du hast ein Team von 5 Leuten, ja. Einer von den 5 schafft seine Arbeit in 4 Tagen statt in 5 oder seine Zahlen, was auch immer. Er erreicht sein Wochenziel und er kommt auf dich zu und sagt, ich würde gerne nur 4 Tage arbeiten, offiziell. Was machst du?
Ja, genau.
Ja, ist alles nicht so einfach.
Vielleicht kann man dann 4 Tage 9 Stunden oder sowas, kann ja auch sein. Kannst du dir, same shit as before. Ich bin froh, nicht in solchen Entscheidungen zu stecken.
Ja, ich bin froh, dass die Fragen noch nicht an mich herangetragen wurden.
Ja, oder 4 Tage lang nur 6 Stunden, why not? Das ist alles möglich. Wenn, ja, nur wer definiert die Arbeit? Wer hat sich ausgedacht, dass 8 Stunden dieser typische Arbeitstag zu sein hat?
Das hat sich halt so entwickelt, ne?
Hat sich, ja, aber das sind ja auch, glaube ich,
so ein bisschen Sinn, irgendwo, ne?
Zu Bismarcks Zeiten, dass sich das so eingependelt hat, ne? Vielleicht sind wir ja schon weiter.
Ja, in manchen Bereichen, in manchen Bereichen geht es halt nicht, ne?
Und da sind wir wieder beim Busfahrer und oder, ne?
Natürlich,
wie willst du das machen? Gleichen Lohn, da musst du jemanden zusätzlich einstellen, aber das erhöht dann deinen Kostenblock natürlich wieder um ein Fünftel.
Am Ende vom Tag und dann geht's immer wieder so. Das ist eine Never-Ending-Story mit diesem
It's a devil's circle.
It's crazy. Yes. Weißt du was auch? Das ist aber ein schönes Stichwort mit dem devil's circle. Carsten, du kennst Tetris, oder?
Na, logisch kenne ich Tetris.
Wann hast du das erste Mal Tetris gespielt?
Wenn du mich jetzt gefragt hättest, wann hast du das letzte Mal Tetris gespielt, dann wäre ich schon ins Schleudern gekommen und hätte wahrscheinlich so Sachen gesagt, weiß nicht, ob ich da schon den Gadgetfunk hatte.
Weißt du noch, auf welcher Konsole Tetris als erstes...
Nein.
Als erster große Heimatfolg rauskam. Okay,
Nein.
Dann kürzen wir das hier ab. Das war das sogenannte Super NES, was, glaube ich, zu meiner Kindheit und Jugend aktuell war. Also schon ein bisschen ältere Konsole.
Ich habe, glaube ich, mal einen Podcast zur Entstehungsgeschichte von Tetris gehört. Das war das nicht so irgendwie ein Russe, dem das langweilig war?
Russe,
war
ja. Das war ein Russe. Der Igor Tetris. Nein. Aber es war ein Russe, du hast recht.
Aus Tetrisov.
Deswegen, wenn du auf dem Gameboy, nämlich Tetris, du konntest ja auch nicht durchspielen, aber ab einer gewissen Punktemenge, dann kam irgendwie so ein russischer Kalinka-Sound. Ja, das war ganz supi. Wo wir auch schon mitten im Thema sind. Das ist eigentlich ein uraltes Spiel. Und die Super NES ist genauso uralt. Die hat man noch so, falls wir eine junge Hörerschaft haben sollten. Früher waren die Fernseher mehr so würfelförmig, unförmig und groß.
Oh,
und
hat
man mit irgendwelchen Koaxial- oder SCART-Kabeln analoge Signale dann von der Spielkonsole auf diesen Fernseher geschoben. Und man konnte noch nichts mit Touchpads machen oder so. Und das Super NES war schon sehr erfolgreich, Konsole. Ist jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Markt. Und wenn du Tetris auf diesem Gerät gespielt hast, dann, also Tetris wird ja immer schneller, je weiter du kommst, ne? Je länger du spielst, die Pöcke fallen immer schneller runter und eine ganze Zeit lang galt irgendwie das Level, keine Ahnung, 27, 28, so als das Todeslevel, dann kam keiner weiter. Jetzt haben sich findige Gamer einen Spaß draus gemacht und haben die Bedienung dieses Controllers ein bisschen geändert, ja. Normalerweise drückst du ja auf die Knöpfe, die oben auf der Oberseite von dem Controller sind. Die haben sich dann quasi den Controller einfach rumgedreht, die Knöpfe die ganze Zeit gedrückt gehalten und trommeln dann hinten auf diesem Controller rum, dass diese Steinchen, die runterfallen, sich dann auch schnell genug drehen. Und so kam jetzt ein 13-Jähriger zum absoluten Tetris-Rekord auf dem Super NES. Und die Konsole ist seit 40 Jahren auf dem Markt, oder seit 35 Jahren. Und jetzt hat ein 13-Jähriger einen neuen Rekord aufgestellt und ist ins, lass mich rügen, 127. Level gekommen, was?
Ins 157.
Ja, 157, ja. Ich hab, muss mein Schriftchen mal größer machen. ja, verrückt. Hat aber ein paar Jahre gedauert, bis jemand dann so weit kam. Ganz lange Zeit als unspielbar. Und ich finde es ja auch witzig, dass sich 13-Jährige noch mit so alten Konsolen beschäftigen.
Ja, oder gerade wieder.
Oder wieder, ja. Ne, Dinge kommen wieder. Aber ja, fand ich eine schöne Randnotiz. Punkt.
Ja, vor allem, du musst dir überlegen, ich meine, diese Skills kriegst du ja nicht innerhalb von 5 Monaten. Das heißt, der spielt das wahrscheinlich, seit er 5 Jahre alt ist.
Das kann gut sein. Oh, kurzer Einwurf. Seit er 5 Jahre alt ist und jung und überhaupt und früh anfangen. Ich weiß, du berichtest mich da immer zu, aber ja, ich habe wie jedes Jahr dieses Jahr auch wieder die Dart-WM geguckt. Oder gucke sie noch.
Ah, ja, ich weiß, worauf du hin willst.
Ja, weißt du denn, wer jetzt im heutigen Finale steht?
Nein, aber die Schlagzeile sagt, wie heißt der? Littler oder so ähnlich?
Genau, es ist Luke Littler gegen Luke irgendwas mit H.
Ja, zum Glück hat, also zwei also hat der erste drei, Luke kein H in seinem Nachnamen, weil sonst wäre es doof.
Ja, genau. Also Luke wird auf jeden Fall Weltmeister.
Aber der eine Luke ist 16.
Bingo.
Holy moly.
Bingo, hast du dir mal Bilder von ihm angeguckt?
Nein,
liebe Hörerschaft, tut euch den Gefallen, wenn ihr mal einen mutanten 16-Jährigen sehen möchtet. Nein.
Guckt der mal, schaut nicht aus wie 16, der Alter.
Er sieht einfach aus wie 26, ja, oder 36. Also man sieht, dass er in jungen Jahren viel Zeit in Pubs scheinbar verbracht hat.
Der ist doch keine 16, Dicker.
Nein, er ist wirklich 16, Carsten. Aber hat einen krassen Bartwuchs, ne? Und auch wenn, ich habe mir jetzt ja alle WM-Spiele von dem jungen Mann angeguckt. auch die Interviews, und der ist schon weit vorne. Und der hat wohl, so sagt die Legende, die aktuelle, er hat wohl mit 18 oder 20 Monaten das erste Mal die Dartpfeile in die Hand gedrückt bekommen.
Mit 20 Monaten, okay.
Ja. Aber also der liefert hart ab, ja, das ist große Freude zum Anschauen, auch wenn die deutschen Teilnehmer alle irgendwie in Runde 2 und 3 rausgeflogen sind. Nichtsdestotrotz super spannende WM, und ja, auch das kann Sport sein. Ja, das ist nicht so schlecht. Auf berechtigte Frage meiner Frau zwischendurch: Warum sehen die meisten denn eigentlich von den Jungs aus, die Dart spielen, als ob sie auch im Pub wohnen würden?
Ja.
Da mag vielleicht was dran sein, aber ich glaube, die neue Generation, es gibt auch fitte und athletische Jungs bei der ganzen Geschichte, und das ist immer wieder diese Bewegung so zu wiederholen, dass du auch gescheit was triffst, das ist halt eine andere Muscle, Form von Sport. Ne?
Ich bin gerade bei seiner Schwester hängen geblieben. Die schaut.
Das Schöne ist, Carsten, dass ich diesen Take auf jeden Fall rausschneiden werde.
Nee, okay. kannst du ruhig drin lassen.
Nein, rausschneiden, um es zu recyceln.
Au. Klingelton.com.
Genau.
Luke Littler. Wobei, genau. man merkt ja schon, wo das Pub steht, in dem sie wohl trainiert haben. Ja, krass, 16 Jahre und Muscle Memory und ja.
Ja, ist nicht so.
Ich verstehe das ja eh nicht, dieses Dartspielen, wie man sich da. Ich weiß, an irgendeinem langweiligen Silvester habe ich eine Dartscheibe entdeckt und bestimmt eine Stunde oder so gespielt. Ich habe dann 2 Tage meinen Arm nicht bewegen können danach, weil.
Hast du nie so Kneipendart gespielt früher? So
nee,
Automat, 5-1 und bla, hast du nicht gesehen?
Mein Bruder war da mal recht aktiv. Der hat sogar, glaube ich, weil er der Einzige war, der einen Computer bedienen konnte. Nein, zum Beispiel, Lars, wenn du das hörst, sorry. Wahrscheinlich waren die. Aber auf jeden Fall hat er da die Listen und die Rankings verwaltet, eine Zeit lang.
Okay. Ja. Mhm. Ja, ich find das ganz nett. Ich finde das ganz nett. Von daher, okay, aber zurück. Wir waren eigentlich im Tech, ne, und gar nicht im Sport.
Ja.
Ich sage einfach mal, Darts ist auch Sport. Ja? Es läuft auch Sport 1, also muss es Sport sein.
Wenn Schach Sport ist, dann darf auch Dart von mir aus gerne.
Ja, ich denke auch. Also Luke, heute Abend viel Glück, egal welcher Luke gewinnt. Ja,
ja, ein 16-Jähriger. Okay, krass.
Du kannst dir natürlich vorstellen, was passiert, wenn der heute echt Weltmeister wird, gell?
Also bei mir nichts.
Nee, ist ja auch die Frage, und da fand ich auch ganz nett in der Berichterstattung, dass einige Dartgrößen halt seit Beginn der WM die Medien darum gebeten haben, bisschen Vorsicht und Umsicht mit dem jungen Balten zu lassen, ja, und ihn nicht auf das Ultrapodest direkt zu heben.
Ach, denn, die englische Presse ist da total smooth.
Ja. Ach so, ja, diesen handsome, wie es so schön heißt, ne?
Ja.
Ja, nicht, dass der Junge gleich wieder zerbricht, das wäre unschön.
Ja, aber auch seiner Schwester und ihrem Instagram-Kanal wird es nicht schaden, denke ich mal.
Was, wenn es zerbricht?
Oh. Whatever.
Okay. Wenn Carsten schon den Instagram-Kanal von Lukas Schwester. Das ist immer wieder herrlich, welche therapeutische Wirkung dieser Podcast auf mich hat.
Ja. Und zum 155. Mal schon. Oh, hatten wir noch gar nicht. Skripte mal. Wird jetzt werbefrei. Das ist echt alles, also, aber jetzt wird es wieder ein bisschen meta-global, aber Wer soll sich das alles noch leisten können? Also es ist echt Wahnsinn.
Ja, was,
Spotify erhöht die Preise, Amazon erhöht die Preise. Und vor allem, weißt du was, ich habe ein ganz anderes Problem. Kleiner Exkurs, aber ich habe dir doch, ich habe dir erzählt.
Tell me.
Ich habe jetzt Netflix, ne? Also dachte ich.
Wirklich?
Ja, und voll legal und so mit eigenem Account, weil du mich als Zusatzmitglied geworben hast. Muss ich jetzt nicht mehr auf deinem Account rumgurken, sondern habe mein eigenes Netflix, dachte ich. Bis die Nachbarin festgestellt hat, dass auf Netflix viel bessere Serien laufen als auf Prime.
Das ist jetzt okay.
Ja. Und du weißt, wie es jetzt weitergeht. Also ich habe eine neue Fehlermeldung entdeckt.
Lass mich raten, die Nachbarin konnte sich mit dem Zombie-Account nicht einloggen.
Nee, das haben wir dann gar nicht mehr probiert, weil wir haben
Zombie-Account eigentlich. Du hast ja schon einen richtigen Account, ja.
Also sie hat ja jetzt einen offiziellen, so mehr oder weniger. Ja. Und also was dann natürlich so in einer gescheiten Beziehung dazukommt, sind dann die Stalking-Vorwürfe. Wenn ich sage, hey, haben wir gestern wieder länger ferngesehen, oder? Nein, wieso? Also mindestens bis Uhrzeit ABC. Ja, schon. Wie komme ich denn überhaupt auf sowas? Und ich so, na, weil mir Netflix gesagt hat, ich kann nicht Netflix gucken, weil da schon andere Leute drauf sind auf meinem Account. Ja, jetzt schaue ich Prime gerade.
Oh, Prime.
Also,
apropos, ja, Prime. Aber zu den Dingen, die man sich angucken kann, kommen wir ja später. Prime war mir auch gerade. Ja, was machst du jetzt mal mit deiner Netflix-Geschichte? Ich meine.
Ja, ich warte, bis sie mit ihrer Serie fertig ist und guck dann selber.
Okay, ja.
Hilft ja nichts.
Ja, und wie gehen wir jetzt um ab dem 5. Februar mit Netflix, mit Amazon?
Ich muss mich da nochmal reinfuchsen. Du hast ja einen Link gepostet. Genau. Ich habe wieder mal bloß
Ich lese es euch vor. Prime Video zur werbefreien Version wechseln. 2,99 im Monat. In Prime Filme und Serien werden ab dem 5. Februar einige wenige Werbeanzeigen eingeblendet. So einige wenige, das macht mir schon Angst. Bestelle die werbefreie Version vor. Bitte vorbestellen, ja. Um dir die Titel ohne Werbung anzusehen. Live-TV, Freebie-Titel und Channel-Buchungen können weiterhin Werbung enthalten.
Okay, können. Ja, könnte passieren, dass dir bei Freebie eine Werbung eingespielt wird, ja.
Ja, und selbst wenn du für dein Prime-Angebot den werbefreien Bonus mitbuchst für 3 Euro, kann es sein, dass oder werden mit Sicherheit die Freebie-Titel weiterhin Werbung haben.
Ja, natürlich, da ändert sich nichts. Du behältst deinen aktuellen Status und zahlst einfach mehr. Ansonsten. Ja. Also ich habe eben beschlossen, ich lasse es drauf ankommen und guck, wie nervig das tatsächlich wird. Ich vermute, sie machen es nervig genug, dass man bereit ist, die 3 Euro zu zahlen.
Das ist auch meine Vermutung.
Und dann reden wir Ende Februar nochmal über dieses Thema und dann hülle ich mich hier in Schattenkleidung und gehe auf die Knie nach Canossa und sag, warum ich jetzt 3 Euro mehr für Amazon auch noch bezahle.
Nach Cabanossi?
Nach Cabanossi, genau.
Sehr schön.
Ja, fuck it, ne? Also.
Oh mein Gott. Alright. Wir sind ja jetzt in der postpandemischen Zeit, was ja eigentlich sehr schön ist, ne? Muss man sagen, letztes Jahr gab es noch keinen CCC-Kongress wieder, glaube ich. Ja, also auch der Chaos Computer Club hat seinen jährlichen Kongress wieder aufgenommen, Gott sei Dank, wieder in Hamburg, nachdem sie ein paar Jahre nach Leipzig ausweichen mussten, da das Hamburger Kongresszentrum renoviert wurde, sind sie jetzt wieder in Hamburg. Und wie immer auf diesen Veranstaltungen tummeln sich natürlich sehr viele sehr intelligente Leute, die ganz oft gucken oder sehr oft gucken, gegen welche Technik und IT sie dann mal dagegen treten können, um zu gucken, was da nicht so richtig läuft und was da vielleicht ein bisschen krude ist. Und ein paar Jungs auf dem Kongress dieses Jahr oder jetzt auf dem eben zu Ende oder jetzt zu Ende gegangenen Kongress, haben mal kräftig gegen die Tesla-Software, die in den Autos läuft, getreten. Und siehe da, sie kam rein. Was, glaube ich, nicht ganz so einfach war, aber sie kam auf jeden Fall rein. Das Tafelsilber von Tesla quasi in Codeform mal auszulesen und konnten halt auch, dabei auch den sagenumwobenen Elon-Modus aktivieren.
Hilf mir, habe ich noch nie gehört.
Der macht dein Tesla, also du bist halt Gott mit deinem Tesla, dann hast du andere Beschleunigungswerte, hast Vollzugriff auf alles. Das ist so wie in Spaceballs, den Film kennst du noch, oder?
Mhm.
Ja, da gab es auch den Wahnsinnigen, den Ludicrous Mode, wie hieß der in Deutsch? Komme ich drauf.
Ich weiß auch nicht mehr.
Ja, hast halt einfach den Check. Du kannst alles mit dem Auto machen, das Auto macht alles für dich. Und du hast ganz abstruse Fahrwerte auch, wenn du das möchtest, was einfach Beschleunigung und sowas angeht. Es ist komplett weird.
Ja, okay, also du kannst halt sämtliche Drosselungen umgehen und
du kannst halt einfach alles mit dem Auto machen, genau.
Und du kaufst dir den billigen und machst halt, schaltest alles frei und hast dann drei Preisklassen höheren Service und Luxus. Und
ja, vor allem auch, wenn es in die Richtung Autopilot geht, ja, hast du nochmal andere Möglichkeiten. Also es ist, da hast schon einfach den tiefsten Zugriff, einfach den du haben kannst.
Okay.
Und das haben die Jungs wohl geschafft.
Ja, die CCC ist gut. I like.
Ja, die können was. An der Stelle auch wieder YouTube-lastig, aber die wichtigsten und besten Talks werden auf dem CCC-Kanal, den ich hier noch mit reinschreiben werde, auf YouTube auch veröffentlicht und lohnen sich allesamt, sich mal anzugucken, wer da ein bisschen Affinität für Technik hat und Technik und auch oder / vor allem Netzpolitik ist da sehr, sehr gut aufgehoben. Und ja, auch da, wir hatten es in den vergangenen Sendungen ja schon mal angesprochen gehabt, das AfD-Verbots.de Projekt des Zentrums für politische Schönheit. Die Macher hatten auch einen sehr, sehr ansprechenden Talk gehalten, der dort festgehalten, der auf Celluloid für YouTube gebannt wurde quasi.
Auf Celluloid für YouTube, das hörst du jetzt nochmal genau an.
Ja, ich weiß. Ich habe es ja nur gesagt, um dich zu triggern, Carsten. Ja. Das
dafür. Success.
Ja. Schaut euch das gerne mal an. Das ist auf der einen Seite hochunterhaltsam, auf der anderen Seite auch super interessant. Und an der Stelle auch können wir noch ein Thema vorziehen. Das Zentrum für politische Schönheit hat ja mit der Aktion, dass Olaf Scholz die AfD verbieten möchte, auch ein gewisses Time-Limit gesetzt, innerhalb dessen sie gewisse Dinge an die Bundesstaatsanwaltschaft und so weiter abgeben müssen, was AfD-Aussagen Co. angeht. Und dafür brauchen die natürlich auch ein bisschen anwaltschaftliche Rechenpower und Anwaltspower. Und der Finanzierungsstand für die aktuelle Aktion schaut nicht so schlecht aus. Wir stehen jetzt bei finanziert bis zum 2.5.2024. Ziel ist es bis zum 2.6.24 zu finanzieren, um da auch in allen zeitlichen Rahmen zu bleiben. Von daher, wenn ihr noch ein paar Euronen Anfang des Jahres übrig habt, um Demokratie zu sichern, dann geht doch auf afd-verbot.de und werdet Mittäter.
Okay. Januar ist immer ein ganz hervorragender Monat für so Spendenaufrufe.
Ich wollte es eigentlich im letzten Jahr noch machen und ich habe es halt einfach verkackt. Und habe es
0:34
auf den Knopf gedrückt.
Egal. Okay.
Gibt auf jeden Fall nur 3 Karma-Punkte. Nein, schaut euch die Seite an.
Geht halt in die aktuelle Steuererklärung dann.
Genau. Und diese Seite ist auch ein sehr mächtiges Tool, wenn euch im Alltag Riesi Müller und Co. über den Weg laufen und irgendwelche komischen Dinge über die AfD sagen, dass es doch super wäre, die zu wählen, weil sie sich für dies und jenes einsetzen, dann geht auf diese Seite, sucht euch random einen von den Verantwortlichen, von den Mitgliedern, von den Vorsitzenden aus. Ihr werdet ein Füllhorn an Beispielen finden, die so ziemlich jedes Lebewesen auf diesem Planet eigentlich beschämt in seiner Aussage, um solche Diskussionen dann im Keim zu ersticken. Ja, würde mich sehr freuen.
Don't go there.
Und auch Olaf sagt Danke an der Stelle. Und der Freier Salazar natürlich auch.
Der ist doch eh bloß noch ein Jahr da.
Jetzt war ich nur noch eine KI.
Dann kommt Fritze. Aber weißt du, was ich jetzt hier noch ein lustiger Abwedler zu dem Thema. Ich habe hier, glaube ich, die weibliche Form von Hacker entdeckt in dem Artikel, den du verlinkt hast. Wie würdest du denn weibliche Hacker
benennen? Eine Hackerin.
Ja, hätte ich auch gesagt. Warum steht hier Hexen?
What?
Weil es lustig ist.
Das könnte natürlich sein. I don't burn the Hexen. Ja? Das hatten wir schon mal, das war auch nicht gut.
Allerdings mit A-E-C-K.
Okay.
Du kannst
das
gucken,
ist natürlich auch
hacken,
nett.
Hacken oder hacken mit manipulierter Spannung und direkt in der Zeile drüber sprechen sie von Hackern und Hexen.
Oh yeah, jetzt ist gar nicht so, das ist eigentlich nett.
Eigentlich ist das nett, gell?
Das ist eigentlich echt nett. Gefällt mir, das habe ich echt überlesen.
Ja.
Ja, gut aufgepasst.
Ja, also, gendern ist mein zweiter Vorname, weißt du, da bin ich. Da springt die Engine an.
Die Gender Engine.
Aber sowas von.
Hey, ich bin stolz auf uns, ja. Wir haben es da noch nie groß verzettelt, glaube ich, oder?
Bestimmt, aber wir sind wahrscheinlich eher zu doof, um selber zu merken.
Genau. ja.
Ja, schau mal auf die Uhr.
Schau mal auf die Uhr. Ja, wir müssen zum technischen Ende kommen. Viele Amerikaner oder US-Amerikaner konnten dann nicht auf ihre Apple Watch gucken, die sie gerne gekauft hätten in den letzten Tagen. Denn Apple darf aktuell keine neuen Apple Watches mehr nach USA importieren. Crazy, oder?
Verrückt. Ja. Ist es aus dem gleichen Grund, warum AVM keine WLAN-Router mehr basteln darf?
Wieso darf AVM keine WLAN-Router mehr basteln?
Ja, weil die armen Jungs von Huawei schändlich betrogen und belogen haben und ihre Patente missbraucht haben.
Nee, ich glaube, AVM ist jetzt verkauft worden, da stand kurz vor dem Verkauf. Ich glaube, das ist denen ziemlich egal.
Das kommt dazu. Das kommt dazu. Aber das sind zwei.
Huawei-AVM-Thematik ist an mir vorbeigerauscht. Klär mich auf. Oder klär uns auf.
In a nutshell, Patentrechtverletzung und München hat gesagt, AVM darf keine WLAN-Router. Ich weiß nicht, ob alle oder nur Wi-Fi 6, ob es da bestimmte Generationen betrifft, mehr unters Volk bringen.
Okay, ich würde mal fast auf Wi-Fi 6 tippen, denn ansonsten hätte es größere Wellen geschlagen, glaube ich.
Ansonsten hätte, aber auf der anderen Seite weißt du, wie, doch, das hat schon Wellen geschlagen, aber da warst du halt wahrscheinlich wieder im
habe ich es nicht gehört, war die Welle nicht groß genug, Carsten.
Im Auftrag deines anderen Herrn unterwegs. Ja, also der alte Bums.
Ja. Ja, was soll ich sagen? Ich betraue mit Sicherheit keinen chinesischen Staatskonzern, wenn ihm mal Technik geklaut wird, weil umgekehrt werden sie es genauso gemacht haben. Umgekehrt, ja, Recht haben, Recht bekommen, das sind immer zwei Sachen.
Aber da waren wir ja gar nicht. Wir waren ja bei Apple.
Ja, genau.
Warum dürfen die denn jetzt ihre eigenen Uhren nicht mehr in die Vereinigten Staaten?
Heimatmarkt, das ist halt das Geile, ne?
Ja, geil, geil, sagen die einen.
Also geil, ja. Also das ist der Thrill der Story, ja. Naja.
Ja, und warum?
Pretty simple, weil sie ein Patent benutzen, was ihnen nicht gehört.
Nein, ein Patent, da war es wieder.
Oh,
ein Patent.
Ja.
Ja, aber stimmt, ich bin auch drüber geflogen. Irgendwas mit den Gesundheitsdaten war das, gell?
Es geht um die Sauerstoffsättigungsmessung im Blut, ja.
Ja, sag ich doch.
Also betroffen sind quasi Apple Watch Series 9 und die Ultra 2. Ja, was halt die aktuellen Uhren sind, und die hätten sie, glaube ich, gerne im Weihnachtsgeschäft ein bisschen mehr verkauft, jetzt auch zum Jahresanfang. Die SE Watch ist davon nicht betroffen, die hat nämlich gar keinen Sensor für den Blutsauerstoffgehalt. Und der Streit, die Patente hält wohl ein bisschen, wie immer, ein bisschen kleineres Unternehmen als Apple. Ja, oh Wunder, alle Unternehmen sind ein bisschen kleiner als Apple. Und Apple probiert wohl gerade über auf der Softwareseite quasi diese Patentsthematik zu umgehen. Ist immer schwierig von außen irgendwas dazu zu sagen. Aber ich glaube, dass die US-Gerichte so eine Sperre nicht ganz nicht ohne Gründe verhängen, sag ich mal vorsichtig.
Ach, diese US-Gerichte. Du weißt es doch, das ist alles rugged. Und politisch motiviert.
Ja, und jetzt könnten wir halt nochmal die Brücke oder den Bogen spannen zwischen US-Gerichten, Patenten und dem CCC, aber dann wird es ganz all.
Nee, machen wir nicht.
Nein, also gut, sag Apple, ja, für deine Watches, we will see. Wie gut, dass wir in Europa sind und deswegen davon nicht betroffen sind.
Ja. Ja, wahrscheinlich ist es so einfach. Wir haben ja mittlerweile auch Threads sogar und so weiter und so fort, aber dazu vielleicht später mehr.
Threads?
Ja.
Threads, Was sind eigentlich die Threads? Das war das Zuckerberg-Ding, oder?
Ja, das ist der Twitter-Ableger von Instagram.
Okay. Und, hast mal reinguckt?
Dicker, sicher.
Ja, und erzähl.
Ich
habe mich drei Wochen
überall
aus dem Leben ausgekriegt. Ja, ich bin, ich bin ein leeres Blatt gerade.
Donnerstag, 14.12. war es. Lang angekündigt. Und das Ding ist, Threads gibt es, glaube ich, schon seit einem halben Jahr außerhalb von Europa. In Europa hatten sie ein bisschen Diskussionsbedarf mit der EU. Drum war hier der offizielle Launch erst später als im Rest der Welt. Und ja, mein Gott, das ist halt so eine Art Twitter. Ja. Hat ein paar, also wie gesagt, wir reden jetzt von vier Plattformen. Und ich bleibe übrigens bewusst bei Twitter, weil mir das mit dem X einfach ein bisschen zu doof ist auf Dauer.
Sag doch Twix.
Wir haben Twitter X, wir haben jetzt Threads, wir haben natürlich Mastodon, worüber wir schon mehrfach geredet haben, auch im Podcast, und wir haben last but not least, sag's, Blue Sky, genau, richtig. Also wir haben jetzt, wo früher eine Plattform war, haben wir jetzt vier. Viel Spaß damit beim sich aufteilen.
Okay, wie ist jetzt dein Eindruck?
Boah, ja, gespalten. Vielleicht noch erst zwei, drei Worte zu den Marktvorteilen von Threads. Wie gesagt, ist aus dem Meta-Konzern, also aus dem Facebook-Universum, und hat eine Besonderheit, dass du ein Instagram-Konto brauchst, um einen Threads-Account aktivieren zu können.
Nochmal bitte.
Du musst bei Instagram sein, um bei Threads ein Konto machen zu können.
Alright, das finde ich ja.
Hört sich jetzt kompliziert an, ist aber ein riesiger Vorteil, weil du natürlich eine unglaublich breite Basis an Menschen hast, die da drauf springen können.
Ja, und Meta natürlich auch.
Ja, Heiko, darüber wir reden jetzt nur über Usability, ne?
Okay, Entschuldigung.
Genau, und ansonsten schaut es ein bisschen aus wie Twitter, und dann gibt's auch noch Blue Sky, was lange so ein bisschen gehypt war. Die Besonderheit bei Blue Sky war, dass es sehr lange nur über Invite Code funktioniert hat. Also es war
wie diese künstliche Verknappungsgeschichte.
Richtig. Ich stand da auch, glaube ich, seit, weiß ich nicht, Monaten auf jeden Fall auf der Warteliste, dass ich endlich meinen Invite-Code krieg. Hab's ein paar Mal über Twitter versucht, Leute anzuschreiben, wenn da kam, ich habe hier Blue Sky Codes. Hat nie funktioniert irgendwann. Und das war das, was ich recht witzig fand. Wie gesagt, eben erwähnt, am 14.12. ist Threads gestartet. Das war ein Donnerstag. Und rate mal, was am Wochenende in meiner Inbox war.
Ein Blue Sky, please join the party code.
Exactly, exactly.
Gratuliere!
Genau, bei Blue Sky, also ich tue mich ein bisschen schwer, das komplett hart auseinander zu dividieren. Der große Vorteil ist, Threads ist im Moment noch absolut werbefrei, was bei Twitter...
noch.
Ja, natürlich sage ich noch, weil auf kurz oder lang wird auch das monetarisiert werden. Aber ich glaube, sie haben irgendeine Mitglieder-Obergrenze definiert. Und bis sie die nicht erreicht haben, wird es wohl auch werbefrei bleiben. Blue Sky hingegen schaut noch viel mehr nach dem alten Twitter aus. Da gibt es dann so Unterschiede, wie viele Hashtags du nehmen kannst. Beim einen, bei Threads zum Beispiel, kannst du Sprachnachrichten anhängen, das geht bei Twitter und den anderen nicht und so weiter. Also sie unterscheiden sich ein bisschen.
Das hebt aber dieses solche Mikropunk-Netzwerke ja auf einen anderen Cringe-Faktor, wenn du jetzt auch noch Sprachnachrichten anhängen kannst, oder?
Also ich sehe keinen Grund, warum man irgendwas nicht anhängen können könnte.
Ja, keine Ahnung, ja, egal.
Du, es ist so rum oder so rum. Twitter wird immer unangenehmer, das ist Fakt. Wobei ich beschlossen habe, ich lasse mich da nur auf meine Tech- und Sportbubble. Die noch da sind, liefern konstant ab. Also ich kriege von Rassismus und dem ganzen Zeug nichts, also wenig bis überhaupt nichts mit. Liegt aber dran, dass ich da auch nicht wirklich aktiv mich einbringe. Ich glaube, das ist
der. Das ist halt deine Bubble, ne?
Ja, und vor allen Dingen, ich lehne mich nicht aus dem Fenster. Von daher kriege ich natürlich keinen Gegenwind und kriege keine Hasskommentare auf meine Meinungsäußerungen, weil ich keine bei Twitter oder wo auch immer in die Welt raushau. Das macht es natürlich einfacher. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt mit Mastodon 4 Plattformen. Und all die Leute, die halt bis vor nicht allzu langer Zeit oder bis vor einem Jahr noch alle auf der einen waren, auf Twitter nämlich, sind jetzt fragmentiert über eben diese 4. Und jetzt muss man mal gucken, wo sich die alle hin entwickeln. Also nur geil wird es bestimmt nicht. Ja.
Du wirst uns auf jeden Fall auf dem Laufen halten. Darum bin ich sehr froh.
Ja, hilft dir alles nichts. Ne? Einer muss es ja tun. Auf jeden Fall haben wir jetzt da 4 Plattformen und ja, genau, entsprechend viele Apps und so weiter und so fort. Du kannst ja mal gucken, ob du dich bei Blue Sky einfach so anmelden kannst oder ob sie da immer noch eine Warteschranke haben.
Auf Blöd, ja, vielleicht gefährliches Halbwissen, nein. Momentan wird ja auch viel auf europäischer Ebene darüber diskutiert, dass Messenger-Dienste interagieren müssen, ne?
Diese APIs, ja.
Genau. Also Signal, iMessage,
das Fediversum.
Das könnte. Das betrifft aber keine Micro-Purging-Dienste, richtig?
Ganz ehrlich, weiß ich nicht. Ich habe es immer so gesehen, dass es ein cooles Add-on des Plattformbetreibers wäre. Also bei Blue Sky und ich glaube bei Threads auch habe ich immer wieder was gelesen, dass das eine API zum Mastodon und das steht ja stellvertretend für dieses sogenannte Fediverse existieren würde, aber ich habe es immer so gelesen, dass das eine coole Zusatzfunktion seitens des Programmiererteams ist. Okay. Ich hätte es jetzt nicht so gesehen, dass es regulatorisch vorgeschrieben ist.
Ich glaube, da reden wir ein bisschen an dann vorbei. Das eine sind die APIs, die Plattformbetreiber zur Verfügung stellen, um Dinge auszulesen und um diese Kommunikation sinnvoll zu machen oder untereinander möglich zu machen. Das andere ist ja ein anstehendes europäisches Gesetz, das Messenger-Dienste universal zu handeln sind in Zukunft.
Ah, Messenger. Okay, jetzt habe ich es, da habe ich nicht aufgepasst.
So gefühlt verschwimmen ja die Grenzen ultra hart mittlerweile, vor allem wenn du Richtung Signal und Telegram gehst. Was ist denn jetzt, also da ist ja auch ganz viel Gruppen-Micro-Porging-Ding mit drin.
Ja.
Obwohl es eigentlich ein Messenger ist und umgekehrt hast du ja auf den ganzen Messenger, auf den ganzen Micro-Porging-Plattformen ja auch ganz viele Messenger-Funktionalitäten.
Weißt du, was ich meine? Ja, egal. Ja, DMs bisschen, heißen die da halt, ne?
Bisschen Meta. Naja, egal. We will see, ja. Ob wir zukünftig auch in Signal eine Nachricht reinwerfen können und sie kommt dann in Mastodon raus oder in iMessage oder was auch immer.
Also angedacht ist es auf jeden Fall, wie das umgesetzt, wie und ob das umgesetzt wird, hängt von mehreren Umständen ab, denke ich mal.
Ja. So.
So?
So, ich bin gerade verwundert.
Das freut mich immer sehr.
Ich kriege einen Ring von dir an und bin sprachlos.
Geht dir ein Licht auf gerade?
Ja, what the fuck?
Du bist ein wenig sprunghaft. Wolltest du nicht erst noch über die Bahn reden?
Ja, ich habe einfach nur das ausgesprochen, was mir durch den Kopf ging. Die Bahn,
das,
hurra!
Das war
hurra!
Noch nie eine gute Idee, Heiko. Watch out.
Ja, die Bahn. Die Bahn. Nein, wir reden nicht über Pünktlichkeiten, wir reden nicht über ausgefallene Klimaanlagen, nicht funktionierende Weichen, whatever. Wir reden über die Bahncard.
Und die Bahncard, also, als Bahncard.
Ja,
oder die virtuelle Bahncard.
Ja, die virtuelle Bahncard ist aber keine Bahncard mehr, weil es ja keine Card mehr ist. Das ist dann einfach ein Abo-Modell, ein Prepaid-Rabatt für die Bahn. Das ist ja keine Card mehr.
Ein Prepaid-Rabatt? Okay. Jetzt wird's.
Ja, du zahlst ja upfront dann einen. Also früher hast du für die Bahncard, egal, 25, 50, 100. Egal welche Klasse, du hast physikalisch eine Karte gehabt, also hat es den Namen Bahncard verdient.
Ja, also vielleicht sollten wir damit mal anfangen, nicht? Ja. Und nicht schon wieder mitten ins Thema. Was ist denn passiert? Es wird diese haptische Scheckkarte für die Bahn nicht mehr geben. Punkt aus. Oder?
Ja, das wird die Bahn so machen.
Genau, und das ist ja eigentlich der Aufreger. Also es wird es noch als App-Applikation geben und wahrscheinlich über Webbrowser etc. pp. Nein, die Funktionalität kannst du, ja genau.
Du wirst in deiner Bahn-App, ja, der DB-Navigator, dort ist deine Bahncard dann hinterlegt. Aber es ist ja keine Card mehr. Es ist halt ein Abo-Modell, was dich zum günstigeren Kauf von Tickets verifiziert. Es ist aber keine Card mehr. Das heißt, das Produkt heißt auch so, aber es hat mit der Card nichts mehr zu tun.
Das Produkt heißt nach wie vor Bahncard. Warum auch ändern? Das Witzige an der Geschichte.
Bahn Prime nennen.
Bahn, DB Prime. Das ist ja alles auf der einen Seite schon schwierig genug. Nur was die Bahn gemacht hat, das ist unser Aufreger an der Stelle. Ist das nochmal riesig groß zu promoten mit der Argumentation, wir sparen Ressourcen, indem wir auf dieses Plastik verzichten, was die Bahn gerade ausgemacht hat.
Ich kann mir gar nicht so viel Tränen künstlich rausdrücken, wie wir eigentlich fließen müssten für diese Aussage. Also das ist halt so das Dümmste, was ein Konzern wie eine Bahn überhaupt in dem Kontext announcen kann.
Das Dümmste, nein, es gibt bestimmt immer noch Dümmeres. Also da möchte ich ihn jetzt so nah, möchte ich ihn jetzt nicht treten.
Entschuldigung, noch blöder geht ja nicht.
Ja.
Und also natürlich könntest du auch draufschreiben, wir sparen uns 300 Sachbearbeiter deutschlandweit, wir sparen uns Versandkosten für die physikalische Bahncard. Natürlich sparen wir auch einen gewissen, keine Ahnung, 5 Fässer Öl, um die Karten herzustellen. Punkt. Weil um die 3 Punkte geht es natürlich. Nicht darum, dass wir, zwei der 3, Entschuldigung.
Wenn du die Öko-Karte spielen willst,
wenn du die Öko-Karte spielen willst, dann musst du es ja anders aufziehen. Wenn du Geld sparen willst, dann machst du sowas und sagst, wir machen es wegen der Umwelt. Ja.
Ich glaube, wir sagen das Gleiche.
Also es ist, am Ende vom Tag ist es halt einfach eine Dreckskommunikation.
Ja, es ist das bester Fall von Greenwashing halt.
Ja, ich mag den Begriff. Ich mag sie.
Ja, natürlich. Also es ist eine Veräppelung. Genau.
Das ist furchtbar. Also einfach. Was so ein bisschen ein Untergang ist, wir hatten es, glaube ich, 2-3 Mal in den Shownotes gehabt, aber dann, glaube ich, nie drüber gesprochen, was denn dieser DB-Navigator, der ja als Bahnreisender schon vor Jahren unersetzlich war und nicht so ein schlechtes Tool oder nicht so eine schlechte App war.
Ja und nein, ja. Wenn er denn aktuell ist.
Als Usability, der hat oft sehr gut funktioniert. Wenn du aber auch da, hat der CCC ein paar Mal dagegen getreten und mal geguckt, mit wem spricht denn dieser Navigator denn so alles und wo werden überall Daten weitergereicht und wie ist denn DSGVO so. Spätestens ab dem dritten Abschnitt im Artikel hätte man sich sagen müssen, okay, den benutze ich halt nicht mehr. Bahn hat Besserung gelobt, hat den Navigator 2 jetzt nachgelauncht, der jetzt aktiv ist. Also quasi das letzte Update, was ihr gemacht haben müsstet, wenn ihr Bahnkunden seid und den DB-Navigator nutzt. Habt jetzt die neue Version, da ist noch alles viel schlimmer geworden, statt besser, was DSGVO angeht und die Nutzung eurer Daten auf Seite und Fourth-Party-Level. Das zum einen, also es ist alles nicht ganz so cool und dann halt noch so ein Greenwashing-Abfuck damit reinzubringen, das ist halt einfach nicht cool. Der macht die Bahn einem auch nicht leicht, ja, so in Summe.
Man fühlt sich zwangsläufig veräppelt.
Veräppelt, genau. es ist einfach tragisch, egal wo du hinguckst. Nicht mal Pseudo-Staatskonzerne, da kann noch irgendwas. Aber hey, in 20, wann haben wir den Deutschlandtag? 2057? 2077?
Na,
ich hab's vergessen, weil ich dann tot sein werde.
Dauert 20 Jahre noch oder so.
Aber dann erlebe ich es vielleicht noch.
Ja, sicher.
Ja, du hast die Rechnung vielleicht ohne die Bahn gemacht.
Ja, keine Ahnung. Nee, da gibt's auch einen recht lustigen Podcast, wobei ich den jetzt nicht zwangsläufig empfehlen würde. Ich glaube, der heißt 433 Minuten. Da geht's um einen Bahnvorfall mit dem Zug, der auf Deutschlands größter Bahnbrücke stehen geblieben ist und was da alles schiefgelaufen ist unterwegs. Und machen halt ganz, ganz viele Ebenen auf, wo gespart wurde und wo verschlimmbessert wurde und was da im Argen liegt. Und angefangen bei Mitarbeitern über Ausweichstrecken, Weichenstellungen, vor, zurück, links, rechts. Ja. Aber ja, ich fand dann, die erste Episode fand ich noch mit am besten und hinten raus fand ich's, hat's mich ein bisschen verloren.
Es war guter Rückenführer für die nicht ganz so hohe Podcast-Dichte zwischen den Jahren.
Oh Mann, wird Zeit, dass das wieder anzieht. Warum sind wir ja auch wieder on-air?
On-air. So, und jetzt aber, was mich wirklich interessiert, ja, ich scheiß dir auf die Bahn. Carsten, was ist die Berger Lampe?
Die Berger Lampe.
Wieso Berger?
Parce que c'est française.
Ah oui? Was macht die?
Wir haben ja eben schon über gute Luft gesprochen, ne?
Ja.
Wie stellst denn du die bei dir sicher? Ne?
Wenn man jetzt mal, definiere gute Luft.
Essensgerüche. Wie kriegst du die aus der Wohnung?
Entweder ich stoß zweimal auf oder ich pups dreimal.
Ja, dann hast du ja was anderes quasi aktiviert. Also das war ein Weihnachtsgeschenk, was ich letztes Jahr bekommen habe, die Berger-Lampe, was bei mir nämlich immer so stinkt. Nein, Witz. Auf jeden Fall, Fakt, es gibt ja so Luftverbesserer, ja, so Ipuro, Duftstäbchen, Zeugsel, ne? Die du dir in die Ecke stellst und dann geben sie über so Holzstäbchen ihren Duft an die Umwelt ab. Das Problem bei denen ist, dass die halt bloß so vorübergehend gute Luft machen und eigentlich bloß überlagern, die Luftmoleküle überlagern. Okay. So, was ich jetzt bekommen habe.
Jetzt kommt der Berger und der frisst die Luftmoleküle auf.
Ja, exakt das. Da ist ein, also es kommt natürlich auf die Füllung drauf an. Die ist trash speziell, ein bisschen alkoholisch. Nein, ursprünglich wurde die entwickelt von einem französischen Arzt und beruht auf einem Diffusionssystem und so weiter und so fort. Der hat aber tatsächlich in den späten 1800ern damit Operationssäle sterilisiert.
Okay, Entschuldigung, ich scrolle auf der Seite rum, ne? Das riecht nicht erstmal so. Mhm. Gibt's auch noch einen Kristall dazu?
Ja, also das du in Sachen Lifestyle und Kitsch kannst du da sehr, sehr weit gehen. Ich habe natürlich jetzt die Basisvariante bekommen. Und das Witzige ist, das funktioniert wirklich. Also auch beim Familienweihnachtsessen war diese Lampe im Betrieb. Und erst dann ist mir aufgefallen, dass nichts nach Essen riecht. Obwohl wir da in einem Raum waren mit einer angrenzenden Küche, weißt du, so eine integrierte ins Wohnzimmer. Und das Ding hat halt tatsächlich sämtliche Gänse, Knödel und Krautgerüche komplett neutralisiert. Da hat nichts nach Essen gerochen.
Das ist ja unromantisch.
Das war faszinierend. Nee, das finde ich eigentlich ganz geil.
Okay. Na
und das gut. Gibt's in neutral und das gibt's mit unterschiedlichen Duftnoten. Und ich habe jetzt, wie gesagt, eine geschenkt bekommen zu Weihnachten und bin relativ angetan von der Arbeits- und Funktionsweise von dem Ding.
Alright.
Ja, dann weil da bleibt halt wirklich. Ja. Es ist ein anderes System, also du schüttest eben dieses alkoholische Fluid rein, dann wird es über einen Docht nach oben transportiert und oben musst du erstmal so ein Docht anzünden, dass irgendein katalytischer Prozess wird dann gestartet. Genau. Und nach so roundabout 20 Minuten, sagen sie, sind so Räume von 12 bis 20 Quadratmetern geruchstechnisch gesäubert. Und das funktioniert wirklich. Also egal, so ob Essensgerüche oder Rauch oder so weiter, da bleibt nicht viel zurück. Und das ist wirklich, auch wenn es nicht nur zum Amüsement des Heiko M.
Nee, Entschuldigung, hey, ich mache mich gerne erstmal über was lustig und werde dann, du weißt, wie ich früher über Veganer und Vegetarier geredet habe, ja?
Oh, ich möchte gar nicht dran denken, ja. Genau, eine Katalyse. Es ist eine Katalyselampe.
Alright.
Und das Ding wird dann wirklich oben, wo der Docht endet, richtig heiß. Irgendwas arbeitet da und riecht, ja, je nachdem. Es gibt es in Cotton und in Zitrus und in was weiß ich mit Duftnoten, aber eben auch in neutral.
Ja, aber jetzt, machen die aber auch, Essen. Aber die verkaufen auch Stäbchen, sehe ich gerade.
Das ist für die Asiaten.
Okay.
Die essen ja auch mit Stäbchen. Joy
Raumduftset Diffuser plus Duftkerze in den Agavengärten. 32 Euro. Und auf dem Bild gucken da Stäbchen aus so einer Buddel raus, wie ich sie im Rewe krieg.
Sehe ich gar nicht. Wo ist denn das?
Raumduftsets.
Raumduft sehe ich auch. Ach, da oben wahrscheinlich.
Ja, ich habe
eine Duftkerze.
Dann war ich da auf einmal.
Raumduft-Diffuser.
Ja, genau.
Ist es das? Und da ist Raumduft-Sets. Ja, ja, das bieten sie halt wahrscheinlich on top auch an.
Okay, aber dein Go-To ist schon so die Berger-Lampe.
Maison Berger, also maison-berger.de. Die katalytische Lampe.
Ein Geburtstagswunsch, ja. Ich wünsche mir, auch wenn sie gerade ausverkauft ist, die Lampe Berger Nautilus Edition Dart.
Du, jetzt habe ich mich verklickt. Ich, keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich.
Also ich hätte gern so einen Kuppi, der 320 Euro kostet. Aber du kriegst auch einen.
Nein,
und der Ersatzbrenner kostet nur 15 Euro dazu.
Dann gibt es bei Amazon sogar noch billiger. Ich glaube, ich habe den schon für 12 gesehen. Dann brauchst du noch irgendwie nach 200 Stunden Einsatz oder sowas. Das ist ja klar,
Skandal,
dass
man Nespresso-Zustände bei Lampe Berger.
Aber sie Maison Berger, mon ami. Maison.
Lampe Berger. Aber da steht auch Lappeberger, also es ist die Nordgasche.
Die Lampeberger, also genau, Heiko amüsiert sich, aber guckt mal da wirklich drauf, gibt's auch bei Amazon und anderen Online-Shops, aber man muss jetzt hier nicht den Umweg über den Händler selber machen.
Du zipfelst, man muss nicht den Umweg über den Händler selber machen, doch bitte geht erst über den Händler und geht dann den Umweg über Amazon.
Oder so, macht was ihr wollt, guckt euch das an.
Lampeberger. Da steht Lampeberger.
Ah oui, Eiko.
Oh mon Dieu, mein Französisch war noch nie the greatest und vielleicht beenden wir
unseren Berger-Exkurs. Das wird mit dir nichts.
Mittwoch ist ja auch das Bergerfest, wie jeder kennt, ja.
Das Bergerfest. Okay.
Du hast da reingeschrieben, die Bergerlampe.
La Lampe Berger. Mach weiter, komm.
Weiter. Ich bin durch. Wollen wir das popkulturistisch noch kurz austoben?
Noch ein kleiner Schmunzler zum Abschied. Eigentlich traurig, aber irgendwie dann doch lang erwartet. Der Frontman der Pogues ist letztes Jahr von uns gegangen. Ja, Shane McGowan. Du hast vorhin gesagt, kennst du nicht, weder die Pogues noch ihn.
Bestimmt kenne ich ihn. Ich habe ja auch gesagt, bestimmt kenne ich ihn Reed, aber ich weiß halt nicht, dass er die Pogues ist.
100 Pro, ja, das ist so Irish Punk, Poke, Folk, Dingens. Das ist
genau mein Hobby, Mann.
Shane McGowan, musikalisches Genie, aber wie halt sehr häufig bei diesen Genies, wenn ich es labil sage, auf jeden Fall hat er nichts anbrennen lassen, sagen wir es so. Ist jetzt im Alter von irgendwas in den 60ern gestorben. Das Erstaunliche dran war, dass er eigentlich so alt geworden ist. was ich so irre sympathisch fand, ist, dass er bei seinem Nachruf, er hat $12,000 aus seinem Nachruf auf die Seite legen lassen, dafür, dass die Trauergemeinde im Pub nochmal ordentlich einen drauf machen kann.
Das ist sehr cool.
Auf seinen Nacken. Geste fand ich super süß.
Das ist nicht so schlecht. Das ist sehr nachhaltig gedacht. Das ist nachhaltiger, als auf Plastikkarten bei der DB zu verzichten.
Ja, du, und für $12,000, da kannst du schon das eine oder andere Pint trinken.
Da gehen ein paar Guinness über den Tresen, ne?
Oder aber genau drum ist das vielleicht auch ein schöner Ausklang aus unserer ersten 2024er-Sende. Ja, werden noch viele gehen, aber ja, vielleicht auch, ich glaube, ich wünsche mir das auch, dass die Leute lachen und gut gelaunt sind.
Ja, das glaube ich, ist das Wichtigste. Sich
nochmal gescheit die Birne wegkippen auf meinen Nacken, auch wenn ich nicht mehr dabei bin.
Auf deinen Nacken? Nein, das ist doch sehr, sehr schön. Und weißt du, was mir heute Morgen erst wieder klar geworden ist, bewusst geworden ist? Das habe ich die ganze Zeit auch verdrängt gehabt. Vielleicht kann ich in 2 Wochen bei unserer hoffentlich nächsten Aufnahme, auch wenn ich dann tierisch müde sein werde, vielleicht finde ich ja ein paar neue Gadgets in Amerika.
Da glauben wir wirklich dran? Ja, wäre geil.
Ja, wir schauen mal. Also ich gebe alles, ich fliege da wieder rüber und wir gucken mal, was da so geht.
Genau. Bring mir welche mit, aber lass sie nicht daheim auf dem Küchentisch liegen, wie die letzten Gadgets.
Die meisten davon sind bei dir angekommen. wir erzählen jetzt nicht die Ibuprofen-Story des Jahrtausends. Das heben wir uns fürs nächste Mal auf.
Wir brauchen.
Carsten, es war wie immer ein Fest. Ja. Wir sind schön ins neue Jahr gestartet. Ja,
ja.
Lass uns das beibehalten.
Glaubst du, wir knacken die 200 dieses Jahr? Haben wir vielleicht so viel zu vorsetzen? 155 sind wir. 54?
Ja, könnte drin sein. Müssen wir halt 5 pro Woche stellenweise aufnehmen, dass wir dann
dass wir dann wieder mal 3 Monate aussetzen können.
Wir tun, was wir können. Wir werden euch aber regelmäßig probieren, ein bisschen zu unterhalten und die Welt ein bisschen besser zu machen.
Und bis dahin, Kopf hoch, 2024 ist auch nur ein Jahr.
Reingehauen. Schönen Abend. Ciao.
Ciao, ciao. Das war der Gadgetfunk. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr hattet ähnlich viel Spaß mit der aktuellen Folge, wie wir das gehabt haben. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst doch gerne ein paar Sternewertungen bei iTunes, Spotify oder anderen Podcast-Plattformen. Der Gadgetfunk ist eine Produktion der Gadgetfunk Studios. Redaktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Häke. Produktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Häke. Ton und Schnitt Heiko Mempel. Also ja, quasi fast immer. Neue Folgen gibt es dann auch fast immer mittwochs und zwar überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und jetzt lasst es euch gut gehen und bis bald. Servus und viel Zeit.
Oh wow, das war immer wieder so interessant.